Wow, it's like watching Picasso sing.
I feel so bad, obviously for him, but also for me, which makes me feel worse because it's not about me.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Serien und Filme? Because we don't like to chit where we eat.
That's right.
That's right. Hello, hello. Willkommen zurück, hoffen wir natürlich, zu einer weiteren Folge von Schon gesehen. Heute haben wir mal wieder eine Serie im Gepäck, nachdem wir ein paar Filme hatten hintereinander. Es ist diesmal eine Serie. Welche Serie ist es, Anne?
Wir haben die erste Staffel von Hex gesehen.
Hex, ja.
Und werden heute darüber sprechen.
Ja, es ist Comedy. Right?
Right.
Comedy-Serie. Ja, yeah, ist es. Ja, wir hatten Lust auf Comedy und dann haben wir gesagt, nehmen wir uns eine Serie vor. Und wie immer, wir sind kein Spoilerfeuer-Podcast, also ihr solltet die erste Staffel gesehen haben. Und wie immer wissen wir vorher nicht, wie es der anderen gefallen hat. Wir haben noch gar nicht miteinander gesprochen. Deshalb, Anne, wie hat es dir denn gefallen?
Mega gut. Mega, mega, mega gut. Du kanntest Hex ja schon, also zumindest die erste Staffel. Ja. Ich mal wieder nicht. Also ich habe wieder nachgezogen. Und du hattest schon signalisiert, du könntest dir vorstellen, dass mir das eventuell gefällt. Aber so fair müssen wir sein, das hattest du mir auch signalisiert bei The Idea of
ja,
You. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, hört da doch mal gerne rein.
Lohnt sich.
Sie ist durchaus unterhaltsam. und bei Hex lagst du total richtig.
Yes.
Ich liebe Hex.
Okay, okay. Das beruhigt mich ja. Ja, ich fände es auch super. Das ist ein, ich finde, sehr gelungener Mix aus allem Möglichen. Aber vor allem Comedy und good Comedy, Comedy sagt man ja auch, ist verwurzelt in echtem Drama. Und das, finde ich, ist hier sehr der Fall. Es ist auch gut ausbalanciert, die dramatischen Szenen und die Comedy-lastigeren Szenen. Woher kommt der Humor in dieser Serie? Da können wir auch gerne drüber sprechen.
Unbedingt.
Und das ist ein Paradebeispiel. Und es heißt ja immer, es heißt ja zu Recht, Comedy ist die Königsdisziplin. Nichts ist schwieriger als Comedy, Komödie. Und die Balance zu treffen genau, weil eben keine Comedy, keine Komödie ohne den Drama oder den Drama-Unterbau, so. Ja, finde ich, ist hier halt wahnsinnig gut gelungen. Ganz hervorragend.
Auf jeden Fall. Drama-Unterbau hast du sehr schön gesagt. Ich würde fast einen Schritt weiter gehen und da reden wir sicherlich auch gleich über eine explizite Folge. Es ist nicht nur Drama, es ist ja fast manchmal auch irgendwie eine Tragödie, also der Schmerz. Also große,
ja, Tragödie.
Große komödiantische Momente entstehen ja häufig aus einem Schmerz heraus. Und das hat mich auch überrascht, gar nicht negativ, sondern eher positiv, weil Hex, finde ich, sehr lustig ist, aber nicht nur. Und es da auch, es wird über emotionale Verletzungen ja nicht unbedingt gesprochen. Sie sind quasi die Backstory für die ProtagonistInnen oder in diesem Fall ProtagonistInnen, weil es sind zwei weibliche Hauptrollen.
Yes.
Aber da liegen so tiefe emotionale Verletzungen und so ein inniger Schmerz. Also das hat mich emotional sehr angesprochen. Und ja, und das ist ein gutes Zeichen, ja, ich musste an der einen oder anderen Stelle weinen.
Das verstehe ich sehr. Das hast du sehr schön beschrieben. Ja, das ist wirklich wahr. Das meine ich eben mit diesem Balanceakt. Und ganz oft wird dann werden in Komödien oder in Comedy die Drama-Elemente eben nicht völlig in ihrer tragischen Form ausgespielt, weil man davor zurückscheut, weil es soll ja alles lustig sein. Aber das Gegenteilige ist eigentlich der Fall. Also du kannst die vollen lustigen Momente nur haben, wenn du dann auch in die Tiefen gehst. Und da scheut sich Hex gar nicht. Ja. Und hat auch aus vielen Gründen, aber auch aus dem völlig zu Recht, schon diverse Emmys und auch Globes gewonnen. Ja.
Zu Recht.
Zu Recht. Die Besetzung ist, also ist nicht unser Department, aber da muss man natürlich ganz klar gerade sagen, ist ja der Wahnsinn. Also Jean Smart, dreimal ein Emmy dafür gewonnen, in jeder Staffel dann jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, die vierte ist noch in the making, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber drei sind auf jeden Fall raus und sie hat jedes Mal ein Emmy gewonnen. Völlig zu Recht, weil das ist eine unglaubliche Leistung. Das muss man sich ja halt auch überlegen, wenn man sowas schreibt. Das habe ich die ganze Zeit gedacht, Wahnsinn. Also es ist immer risky, wenn du eine Serie oder einen Film machst über das Filmbusiness
Oh
oder
ja.
so. Und ja, das ist jetzt Stand-up-Comedy, aber trotzdem, du bist im Grunde, schreibst du über dich selbst und eben auch sie als Autorin. Da liegt immer sehr viel. Man denkt, man könnte denken, ja, es ist einfach, weil write what you know ist ja auch einer der Sätze. Aber das ist tatsächlich nicht so, sondern umso härter vielleicht die Kritik dann auch aus den eigenen Reihen, weil man muss diese Welt hat dann auch wirklich hundertprozentig nailen, also auf jeden Fall wiedergeben können. Und natürlich hier nochmal on top, du machst eine Comedy über Stand-up-Comedy. Das heißt, es muss dann eben auch noch wirklich auch noch als Stand-up echt und ernsthaft funktionieren.
Ja.
Also Chapeau für den Mut auch einfach, ne? Also,
Auf jeden Fall.
das ist schon Wahnsinn. Und Jean Smart, ich habe mich dann auch gefragt, so, hat sie eine Stand-up-Karriere tatsächlich? Weil ich fand das so überzeugend, dass ich gedacht habe, also ich hab's jetzt noch nicht gegoogelt, aber eigentlich war der Impuls da, zu schauen, ob man mit Jean Smart auch eine Stand-up-Comedienne bekommen hat.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Aber wenn, also ist ja auch egal, so oder so funktioniert sie ja zu 100% als eine.
Sie macht es großartig. Großartig.
Das ist so gut, ja. Das ist so großartig, ja. Und sie ist ja eigentlich auch die ganze Zeit, also es ist dein Zitat, aber das ist ja gar nicht von der Bühne. Es ist gar nicht aus ihrem Stand-up-Act, sondern aus ihrem Normal-Life-Act sozusagen.
Sollen wir direkt, komm, also ich kann ja direkt jetzt mit meinem Zitat,
Ja, mach.
warum habe ich es ausgewählt? Ich kann es auch gerade noch mal zitieren. Wow. It's like watching Picasso sing. Und es ist einfach, also mein Humor trifft das zu 100%. Ich
Ja.
finde das einfach sehr lustig. Und das sagt Deborah Vance, also das ist die Figur, die Jean Smart spielt. Deborah Vance, mal ganz kurz eingeordnet, ist eine ältere Lady, die eine jahrzehntelange großartige Karriere als Comedienne, als Stand-up-Comedienne hinter sich hat und eine Riesenshow in Las Vegas spielt, auch seit Jahren. Also in der ersten Staffel wird sie ihre 2500. Show spielen. Das ist sensationell. Und es ist an sie herangetragen worden, vielleicht nicht mehr freitags, samstags. Das, by the way, sind die wichtigsten Entertainment-Tage in Las Vegas.
Na klar, ja.
Und dann haben wir die zweite Hauptrolle, das ist Ava. Ava ist eine junge, ich würde mal sagen, Mitzwanzigerin, die Comedy-Writer ist. Und nach einem doofen Tweet, der leider in den falschen Hals gekommen ist, so von ihrer eigenen Branche ein bisschen gecancelt wird. Und sie und Deborah haben den gleichen Agenten, Jimmy. Und der denkt sich, ah, komm, wir machen aus der Not eine Tugend. Vielleicht kriege ich die beiden Ladies ja miteinander kombiniert. Und es ist die klassische Dynamik des Couples wider Willen, die sich natürlich am Ende als Perfect Match herausstellen.
Yes.
Und also Ava hält sich für lustig, ist sie auch ganz häufig, aber man erkennt da schon so einen Generationenkonflikt, also so ein Clashen von Deborah, die einfach, ich würde jetzt mal sagen, oh, ich presche vor, 50 Jahre älter ist. Oder zumindest 40 Jahre. 40 Jahre älter ist als Ava. Also wir reden jetzt vom Spielalter. Mhm. Und Ava, muss man ja auch dazu sagen, hält sich ja manchmal auch für die smarteste Person im Raum, was sie nicht immer ist. Ich glaube, das ist auch so ein Gen-Z-Ding. Ne? Also das ist ja manchen Menschen der Generation Z zu eigen. Und Deborah sagt halt, wow, it's like watching Picasso sing. Ich entnehme diesem Zitat, dass Picasso wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut singen konnte. Er konnte sicherlich fantastisch zeichnen und malen, so Kernkompetenz, aber singen vielleicht einfach nicht. Und das, darum fand ich das sehr lustig, weil es trifft in einem Satz die Situation sehr auf den Punkt. Und ganz kurz noch erzählt, Ava fragt in der Szene nach, you mean paint? Deborah sagt, no, sing. Und, also ich fand es sehr lustig. Und das war mein Zitat. Möchtest du direkt zu deinem Zitat übergehen?
Gerne. Ich hatte tatsächlich auch den Satz aufgeschrieben, nicht als mein Zitat, aber als einen der lustigsten Sätze. Und es spiegelt halt die Dynamik wieder, ne? Also, dass Ava halt auch zurückfragt, so, don't you mean paint? Dass sie eben der Meinung ist, so toll und erwissend zu sein, dass ihr erstmal nicht der Gedanke kommt, dass das ein Witz war. Bewusst so gewählt, eben halt nicht paint, weil sie sich halt schon auch sehr großartig findet. Das ist auch was, worüber ich gleich gerne mit dir sprechen möchte.
Ja.
Likeability oder eben auch, wie sympathisch sind die Figuren und vor allem, wie sympathisch ist Ava. Mhm. Und generell dann das Thema Likeability gerade bei Female Characters, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber da möchte ich gleich hinkommen. Jetzt erst noch mit dem mein Zitat. Das Zitat ist tatsächlich von Ava. I feel so bad, obviously for him, but also for me, which makes me feel worse because it's not about me. Das sagt sie in Folge 6, wenn sie darüber spricht, dass ihre Bekanntschaft, die sie in Vegas in der Nacht davor gemacht hat, sich am Ende dieser Nacht umbringt, weil er sein ganzes Geld verzockt hat, das er gestohlen hatte.
Ja. Da möchte ich gleich unbedingt mit dir drüber reden, über diese Folge, bitte.
Ich habe die auch markiert, diese Folge 5, mit einem Fragezeichen, genau. Und das ist ihre Reaktion darauf. Und ich finde, da steckt so viel drin, weil sie einerseits ja ein gewisses Bewusstsein dafür hat, dass es arschig ist, dass sie so an sich selber denkt, es aber trotzdem tut. Und da ist auch die große Frage des Wandels einer Figur. Wir haben nämlich eine Figur, die ein Bewusstsein entwickelt relativ früh im Laufe dieser Staffel. Oh, everybody tells me I'm an asshole. Maybe I'm an asshole. So, dass da auch drin steckt. Aber trotzdem ist da noch so ein Level von, ja, aber trotzdem geht's mir jetzt ja auch scheiße. Also es ist halt, sie hat irgendwie die Awareness, aber ändert ihr Verhalten trotzdem nicht. Und das finde ich sehr grundsätzlich für die Figur und sehr charakteristisch. Habe ich aber auch so meine Probleme mit oder Fragen zu, weil ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder ob du da andere Beispiele für hast, aber eine Figur, die das relativ, also es geht ja darum, dass so Figuren sollten was lernen im besten Fall, durch die Reise, auf die sie geschickt werden. Sonst ist es so ein bisschen, warum schicke ich eine Figur los und warum gucke ich der dabei zu, wenn da nicht irgendeine Entwicklung stattfindet. Und sie hat diese Erkenntnis spätestens zu dem Zeitpunkt, dass sie offensichtlich selfish ist und an sich denkt und das jetzt von mehreren Seiten gespiegelt bekommen hat, dass man sie nicht besonders mag, weil sie immer nur an sich denkt. Aber sie ändert ihr Verhalten. Ändert sie es oder ändert sie es nicht? Oder wie findest du das, dass die Figur das alles so klar hat, so zur Mitte der Staffel und dann kommt daraus aber. Also ist jetzt ja nicht so, dass sie dann feststellt, oh Gott, was habe ich nur getan? Jetzt bin ich eben loyal und pro Deborah zum Beispiel. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es nicht vielleicht gut finde, weil es eben eine Figur ist, die zwar eigentlich weiß, wie sie sich verhalten sollte, aber dann ihr Handeln nicht ändert. Also ob das nicht auch gerade realistischer ist, dass Menschen oft wissen, oh, das ist kein guter Charakterzug an mir. Aber ich kann es trotzdem nicht ändern, obwohl ich es jetzt weiß. So. Ich benehme mich halt immer noch so. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich habe nicht so richtig eine Antwort, ob ich das gut finde oder ob, wenn man das so macht, also wenn es darum ging, zu sagen, hier ist eine Figur, die eigentlich schon zur Mitte dieser Staffel checkt, oh, das ist mein Problem. Ich glaube, dann war es mir nicht genug darauf fokussiert, dass sie zumindest dann irgendwie damit kämpft. Vielleicht müssen sie dann darum kämpfen, so, ja, ich weiß ja, dass das nicht cool ist für mich, aber ich kann mich trotzdem nicht anders verhalten. Vielleicht fehlt mir dann dieses Element von, da ist dann mein Kampf mit mir. So, und so ist ja nur so, ah ja, okay, habe ich jetzt festgestellt, ich bin so, verhalte mich jetzt aber nicht anders. Upp, Big Bob, so, weißt du? Mhm. Also ich glaube, dann fehlt mir dieser Moment so, ich sehe, wie sie darunter leidet, dass sie weiß, dass sie so ist, aber nicht anders sein kann, glaube ich, so. Ja, während ich jetzt geredet habe, ist mir das gerade aufgegangen, was ich denke. Was denkst du denn?
Du hast hier, glaube ich, deine Frage gerade schon selber beantwortet. Also zumindest wäre das mein Versuch, eine Antwort gewesen. Das geht uns ja allen so, dass man ab und zu mal merkt, wie du es gerade gesagt hast, ne? Oh, das ist aber kein feiner Charakterzug, aber ich kann gerade nicht anders, ne? Also Ratio und Emotio sind ja häufig dann auch widersprüchliche Sachen. Und also das hat doch jeder von uns schon mal erlebt, dass man weiß, was jetzt eigentlich richtig wäre und was man eigentlich machen müsste oder was man besser nicht machen sollte und es aber aus einer Emotio heraus trotzdem tut. Und ja, die Frage, ist Ava eine sympathische Hauptfigur? Also ich meine, die Frage kann man, finde ich, auf Deborah auch ausweiten.
Ja.
Ist Deborah eine sympathische Hauptfigur? Also ich mag diese Serie wahnsinnig, weil beide Hauptfiguren, aber auch Nebenfiguren, über die wir bitte auch noch sprechen, die haben alle ihr Päckchen zu tragen, ne? Also das ist irgendwie, das ist nicht nur eine Comedy-Serie, die eine Punchline nach der nächsten und einen Schenkelklopferwitz nach dem nächsten raushaut, sondern diese Figuren haben alle tiefe, habe ich ja schon gesagt, tiefe emotionale Verletzungen, die sie mit sich herumtragen. Und das macht sie so menschlich. Und das macht ja den Humor an manchen Stellen auch so bittersweet und so tragisch und so manchmal vielleicht sogar auch zynisch, aber auch sehr lustig. Und ich möchte, bevor ich das vergesse, möchte ich ganz kurz noch was ergänzen zu dem, was du vorhin völlig richtig gesagt hast, dass Figuren im besten Falle eine Entwicklung durchmachen, weil man sich sonst fragt, warum gucke ich mir das an, wenn die nichts aus ihrem Verhalten lernen oder sich nicht charakterlich weiterentwickeln? Das ist völlig richtig. Es gibt aber auch, das ist ein anderes Format, ein anderes Genre. Es gibt natürlich auch Sitcoms, wo die Figuren am Ende einer Folge exakt so sind wie zu Beginn. Mhm. Weil Hacks zum Beispiel ist ja auch horizontal erzählt. Ja. Mhm. Ne? Also das ist von der ersten bis zur jetzt Staffel 1, 10. Folge. Klar sind alle Folgen, haben in sich einen thematischen Kern, aber über die 10 Folgen hinweg gibt es eine Entwicklung im Sinne auch des Plots. Also man arbeitet auf etwas hin und diese Figuren entwickeln sich auch. Es gibt Sitcoms, Friends, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, da sollen die Figuren sich nicht entwickeln. Und das tun sie auch nicht. Die bleiben exakt dieselben Charaktere. Und die sind auch nicht horizontal erzählt. Da kannst du quasi innerhalb der Staffeln, auch innerhalb der Folgen springen.
Ja.
Du kennst das Setting, du kennst die Figuren. Und jede Folge ist meistens irgendwie ein Problem, was gelöst werden muss auf natürlich lustige Art. Und das ist hier aber nicht. Hacks erste Staffel ist horizontal erzählt. Und jetzt nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Sind das sympathische Hauptfiguren? Ich würde mal sagen, nein, nicht durchgängig, definitiv nicht durchgängig. Aber ich finde sie sehr nahbar, weil das ist menschlich. Und ich greife jetzt mal vorweg. Du hast das in einer unserer letzten Folgen gesagt und das war sehr smart. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Also Taten haben Konsequenzen.
Yes.
Und Hex ist ja fantastisch, um das quasi als Beispiel heranzuziehen, weil es geht um verletzte Eitelkeiten, es geht um gekränkte Egos, um geplatzte Träume. Und sowohl Deborah als auch Ava können sich dieser menschlichen Seite ja nicht entziehen und tun dann aus einer Verletzung heraus, aus einer Wut, aus einem Zorn, als Racheakt Sachen, die aber immer Konsequenzen haben. Und wie großartig, also ich habe geschrien vor Freude, wie großartig ist ja der Cliff dieser ersten Staffel, also Folge 10. Nach dem ganzen Hin und Her und eigentlich mögen sie sich nicht und können nicht miteinander und dann erkennen sie doch, dass sie eigentlich ziemlich gut miteinander können und harmonieren und sie sind das Perfect Match, bla bla bla. Sie haben sich zusammengerauft. Und dann kommt als Bumerang zu Ava zurückgeflogen etwas, was sie in der Folge davor, wenn ich mich richtig erinnere, getan hat, aus einer puren Rache, aus einer puren Verletzung, emotionalen Verletzung, aus einer Racheaktion, hat sie Insiderwissen über Deborah an, ich glaube, es sind britische Serienmacher, ne, ja, die eine Serie machen wollen über eine crazy woman im Showbiz, hat sie aus dem Nähkästchen geplaudert. Und in den letzten 10 Sekunden dieser ersten Staffel bekommt sie den Anruf. Ich glaube, es ist von ihrem Agenten, ne?
Jimmy.
Der irgendwie sagt, what did you do?
What did you do?
Das ist halt völlig klar. Also darum freue ich mich schon auch so auf Staffel 2. Ich spoiler jetzt, ich werde das weitergucken. Wie das, also das ist ja ein Damoklesschwert, was über Ava und eigentlich auch über Deborah hängt.
Ja.
Sensationell, mega gut, mega gut, mega gut.
Völlig richtig. Ja. Aktion, Reaktion ist da wirklich sehr gut gebaut. Und dieser Cliff funktioniert natürlich auch super. Ich habe da tatsächlich vor allem hinten raus am meisten Probleme mit Folge 10. Die finde ich nicht ganz so sauber und gut gebaut. Da können wir gerne nochmal drüber reden.
Unbedingt.
Ich wollte nur einmal gerade zurück darauf eingehen, also nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, zu wie sympathisch sind die Figuren. Damit war gar nicht gemeint, dass sie sein müssen.
Mhm.
Ne? Also es ist vor allem immer wieder ein großes Thema, dass noch Frauenfiguren viel mehr, also viel sympathischer sein müssen als Männerfiguren. Mhm. Man sagt sogar manchmal, Männer können durch die Bank, also männliche Figuren können sich durch die Bank weg in allen möglichen Punkten scheiße benehmen. Solange sie eine gute Charaktereigenschaft haben. So, one redeeming quality is enough. Und bei Frauen ist es so, die dürfen eine schlechte haben, aber eigentlich auch nicht, ist dann auch schon schwierig. So, das hat sich über Jahrzehnte eingeschrieben. Das heißt, so zwei weibliche Hauptfiguren zu haben, die man, also wo du so schön sagst, nahbar sind und nachvollziehbar und man hat Empathie, aber sympathisch nicht, finde ich super. Finde ich total gut.
Nicht immer.
Und mir fehlt dann schon doch, ich komme da schon wieder hin zurück, der Aspekt, dass wenn sie das feststellt, dann muss ich sie mehr mit sich ringen sehen, dass sie das jetzt weiß, aber nicht anders handeln kann.
Mhm.
Ich finde es einen sehr interessanten Aspekt des menschlichen Seins, den ich noch nicht so oft gesehen habe, eine Figur, die weiß, wo ihre Schwachstelle liegt, aber nicht anders handeln kann. Und das passiert dann aber nicht. Also ich sehe sie dann eben nicht damit, also da dann den Kampf haben zwischen ich wäre gerne anders oder auch von mir aus auch dann irgendwann sagen, ach Gott, dann bin ich halt einfach ein Arsch, was soll's. Also das passiert da nicht so richtig, weil sie bleibt dann einfach, ich habe das jetzt, oder? Ja, du siehst, ich sehe, du möchtest widersprechen, ja? Gibt's einen Moment?
Nee, ich möchte gar nicht widersprechen per se.
Doch, bitte.
Ich werfe was ein. Was ist denn mit der Folge? Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist Folge 9, nehme ich an. Mhm. Sie hat ja dieses Jobinterview.
Ja.
In Los Angeles.
Ja.
Wo sie auch Deborah hingegen anlügt. Sie behauptet, sie hätte einen Arzttermin.
Ja.
Und
korrekt.
Sie bekommt ja diesen Job. Das ist, was ich eben meinte. Das sind diese beiden britischen, weiß ich nicht, Showrunner oder die wollen sie halt als Staffwriter für ihre neue Comedy-Show gewinnen. Und sie hat den Handshake-Deal. Sie hat die Zusage. Und als sie dann aber erfährt, was das Kernthema dieser Comedy-Serie sein soll, nämlich eine crazy Businesswoman. Und sie wird quasi eigentlich nur eingekauft. Ja, sie ist lustig und kann gut schreiben, aber sie hat die letzte Zeit mit Deborah Vance verbracht und die erhoffen sich so Insider und Interner. Sie soll quasi aus dem Nähkästchen plaudern, was Deborah Vance, diese crazy old woman, was da für Storys hinterstecken. Als sie das checkt,
ja,
steht sie ja auch auf von diesem Tisch, von diesem Gespräch und sagt, nein, ich habe hier meine Dignity, also ich behalte hier meine Würde, das fühlt sich nicht richtig an, das mache ich nicht. Und sie schmeißt ja quasi dann diesen Job weg. Und darum nochmal, ne? Handlungen haben Konsequenzen. Also das dreht sich ja dann noch zweimal bumerangmäßig hin und her. Aber da finde ich, das ist doch ein mega Beispiel dafür, dass sie eben nicht das karrieregetriebene Arschloch weiter ist, sondern dass sie sagt, und sie hat ja wirklich Reibereien mit Deborah, ne? Also die clashen ja auch häufig aneinander, aber dass sie da aufsteht und sagt, nee, das fühlt sich nicht richtig an, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, das ist schäbig. Und würdest du das nicht schon als Entwicklung von, sie ist egoistisch und sie denkt immer nur an sich und sie weiß, dass das nicht richtig ist, aber sie kann nicht anders, das ist doch eigentlich schon eine super gute Gegenbewegung. Das ist doch schon eine Entwicklung.
Ja, das stimmt. Nee, da hast du völlig recht. Das ist die Gegenbewegung. Und ich glaube, mir hat dann nur gefehlt, dass dieser Kampf in ihr stattfindet von Folge 6, in der sie diese Erkenntnis ausspricht, zu Folge 9. Mir fehlt, glaube ich, nur einfach, wenn eine Figur so krassen bewusst, also das auch so ausspricht, weißt du, wenn ich eine Figur habe, die so klar plötzlich ausspricht, was ihr Problem ist. Und dann ist es überhaupt nicht mehr spürbar zumindest. Und damit meinen, also irgendwie, dass sie diesen Kampf jetzt führt, weil das ist ja dann schon, also das ist schon groß, ne? Also wenn du es ernst nimmst, dann ist es so eine Figur, wow, krass, das ist ein heftiger Moment, in dem ich mir selber eingestehen muss, ich bin vielleicht nicht, hab da halt ordentlich eine Charakterschwäche. Dann fehlt es mir, glaube ich, irgendwie. Aber das ist, glaube ich, also das ist, kann man total machen, das ist vielleicht Geschmack oder man kann auch natürlich argumentieren, ja, es wird aber gerade im Hinblick dessen, was diese Charakterschwäche ist, dann sehr realistisch erzählt, dass sie das eben weiterhin gar nicht adressiert und dem keinen Raum gibt. Ich weiß es nicht. Irgendwas daran.
Aber empfindest du Ava wirklich als so ein krasses Arschloch? Also die ist ein bisschen selfish. Sind wir ja alle irgendwie, also sie ist eine junge Frau, die in dieser wirklich harten Branche, diesem Haifischbecken, irgendwie gerne Karriere machen würde. Finde ich gar nicht verwerflich. Und ja, sie schießt manchmal übers Ziel hinaus und sie hält sich häufig für smarter, als sie vielleicht ist. Also sie ist, ich würde sagen, sie ist arrogant. Also sie hat ganz klare arrogante Tendenzen, so. Aber sie kriegt ja auch immer wieder auf den Deckel. Also das wird ja auch durchaus dann von ihrer Umwelt irgendwie korrigiert. Und also, dass das so ein richtiges Arschloch ist, das habe ich gar nicht so empfunden. Du schon, oder?
Ja, ich einerseits schon, andererseits fehlen mir dann, glaube ich, so die redeeming qualities. Also wenn du arrogant bist und wenn du halt aus einer Verletzung heraus unbedingt diesen Fame willst und dafür halt auch über Leichen gehst, fehlt mir, glaube ich, ein bisschen das Verständnis, warum.
Macht sie das? Geht sie wirklich über Leichen? Nein, tut sie ja eben nicht, ne? Also sie könnte über Deborahs Leiche gehen, in Anführungszeichen, und sich und ihr Wissen, ihr Insiderwissen an diese britischen Serienmacher irgendwie verkaufen. Und da hat sie ja ganz klar den inneren Kompass, dass sie sagt, nee, das gehört sich nicht, das ist schäbig. Das mache ich nicht.
Ja, das stimmt. Das ist aber dann halt, wenn ich das schon recht, ist aber der Moment des Learnings. Alles bis dahin ist, ich klaue das Telefon und dann versuche ich ihr das, dass sie da irgendwie, dass sich das
aber
öffnet.
Aber das ist total lustig. Also das muss man jetzt schon in den Kontext setzen.
Das ist ja auch total lustig. Natürlich ist das auch lustig, aber du musst es halt immer noch, es ist lustig, aber das ist eine Figur, die das ernsthaft
macht.
Ja,
aber das ist doch kein so Arschloch und das ist nicht arrogant. Also ganz kurz mal jetzt hier in den Kontext gesetzt. Sie hat in Folge 5, über die wir bitte noch sprechen, diese wilde Nacht in Las Vegas, wo sie eine Bekanntschaft macht mit George, mit dem sie dann auch einen One-Night-Stand hat und die schmeißen auch einige Drogen ein und sie ist halt völlig überdreht und wird von George auch angestachelt, mehr ihren Traum zu leben und sich nicht so klein zu machen und also völlig, völlig high, völlig druff, ruft sie dann Deborah an und spricht der halt ihre Kündigung auf die Mailbox und beschimpft sie auch noch. Und es ist wirklich, es ist völlig drüber. Und am nächsten Morgen checkt sie, was sie da gemacht hat und würde das wahnsinnig gerne ungeschehen machen und kriegt dann aber mit, dass Deborah offensichtlich diese Mailbox-Nachricht noch nicht abgehört hat. Das heißt, die Chance, um das ungeschehen zu machen, ist irgendwie an Deborahs Handy zu kommen. und diese Voicemail zu löschen. Kurz gespoilert, sie schafft es schlussendlich, indem sie ins Wachsfigurenkabinett geht in Las Vegas, wo offensichtlich eine sehr gute Wachsfigur von Deborah Vance steht, ja, und kann gut damit quasi diesen, wie nennt man das, wenn man mit dem Gesicht sein Handy,
Face ID,
mit der Face ID kann sie quasi Deborahs geklautes Handy entsperren, und das ist, also das ist mega lustig. Und es war ein sehr guter Einfall von den AutorInnen. Also, I love it.
Ja, natürlich, das ist auch alles super. Im Kern ist es aber eine Figur, die halt erstmal versucht, in das Handy der anderen Person einzubrechen. Und dann fällt das Handy auch ihr noch auf den Kopf. Und das ist alles dann, ja, das ist halt immer ein Ding zwischen Comedy und take your character seriously.
Mhm.
Und ich sag eigentlich, es kann halt total Geschmack sein. Wenn du das Learning setzt bei der Mitte der Staffel, und dann passiert quasi kaum was, dann ist das für mich im Sinne der Figurenführung not enough, weißt du? Oder ich umarme das, aber dann ist es halt so, nee, okay, das ist dann echt eine Figur, die sich da halt jetzt gar nicht drum schert, dass sie wohl moralisch mal an sich arbeiten sollte. Ist ja auch okay, ich sag nur, dann sollte das noch mal richtig reinschlagen ins Kontor, weißt du?
Ja, also, aber ich glaube, das sind, es ist jetzt nur mein Empfinden, aber ich glaube, vielleicht reden wir über unterschiedliche egoistische Situationen. Also das Learning, was sie dann auch ausspricht, das stellt sie am nächsten Tag fest. Wir müssen jetzt einfach mal kurz die Folge 5 irgendwie erzählen.
Ja, lass uns über Folge 5 sprechen.
Also sie lernt George kennen im Casino, und das scheint irgendwie ein lebenslustiger junger Mann zu sein, der sein komplettes Geld irgendwie vergambelt. Und also wir wissen da noch nicht, dass es sein komplettes Geld ist. Man denkt, also ich habe halt gedacht, mein Gott, der hat aber richtig Kohle, wenn der in einem Abend 60.000 US-Dollar im Casino verpulvern kann. Das war mir nicht klar, dass das sein ganzes Geld ist. Ich dachte, der ist halt einfach fucking rich, so. Und mit dem hat sie auch eine gute Zeit. Wie gesagt, die schmeißen Drogen ein, lachen viel, und er ermutigt sie ja auch, ne? So von wegen, leb deine Träume, mach dich nicht klein, du bist Autorin und so. Also richtig gut. Und dann haben die auch Sex, und das ist auch alles irgendwie, es ist liebevoll, es ist irgendwie, ja, es ist also eigentlich ganz schön. Und am nächsten Morgen wacht sie neben ihm auf und will Frühstück holen, also oder geht Frühstück holen. Und als sie wiederkommt, auf dem Rückweg zum Casino, also diese ganzen Casinos in Las Vegas sind ja auch Hotels, muss man dazu sagen, ist da irgendwie die Straße abgesperrt, und so ein Security-Man sagt, ach, hier hat sich einer aus dem Fenster geschmissen, gehen Sie mal bitte hier nicht weiter. Und ich muss sagen, das war schon so, dass ich ab dem Moment, also wird dir wahrscheinlich ähnlich gegangen sein, man hat's gerochen, dass das George ist.
Ja, ja. Ja.
Und dann findet sie halt Gewissheit, sie geht dann durch einen anderen Eingang wieder rein und hat noch ihre Keycard. Und da wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden. Das hat jetzt gar nichts mit der Emotion dieser Szene zu tun. Also sie öffnet dann mit der Keycard die Suite, und als sie die Tür öffnet, kommt ihr schon so ein Gegenzug, also so ein Windzug entgegen. Und dann sieht sie, dass da diese Panoramascheibe irgendwie zersplittert ist und dass offensichtlich George aus diesem Fenster gesprungen ist. Und das ist der Erkenntnismoment. Es ist George, der sich umgebracht hat. So, eine kurze Frage. Wenn wir das geplottet hätten. Also die Sache ist einfach, mich reißt es aus der Fiktion. Ich glaube halt keine Sekunde. Ich glaube nicht, dass dieses Hotelzimmer nicht von Flatterband abgesperrt ist und dass da kein Polizist auf dem Flur steht. Natürlich ist diese Szene total emotional überwältigend und krass. Sie kommt da rein, steht vor dieser zersplitterten Panorama. Das ist ein Megabild so. Aber ich glaube, wenn wir zusammen am Plottisch gesessen hätten, hätte ich gesagt, Lisa, also ich weiß, ich mache das ja auch gerne, ne, Wirkung vor Logik, gebe ich zu. Aber in dem Fall hätte ich gesagt, I don't buy it. Ich glaube das nicht. Wir müssen da eine andere Lösung für finden. Ging dir das auch so?
Ja, also ich habe die gleiche Frage gehabt, ja, tatsächlich. Das Einzige, was mir mein Kopf dann gesagt hat, ist, die sind erstmal damit noch beschäftigt, unten abzusperren, unten Passanten wegzukriegen. Also die Polizei ist unten.
Okay.
Die haben eine gewisse Routine, traurigerweise, in dem Sinne, dass man hier nicht davon ausgehen muss, oh, vielleicht ist es Mord und ich muss jetzt ins Stockwerk hochrennen und da oben den Mörderding festmachen, sondern der Polizist sagt so, passiert ja leider häufig, dass sich hier dann Menschen also weil sie alles verloren haben, umbringen. Daraus habe ich das ein bisschen gezogen.
Okay.
Plus der Faktor, du kannst von unten, glaube ich, nicht sehen, welches Fenster das ist. Also vielleicht nicht. Große, dann erstmal rausfinden, welche Etage war es wohl. Also nur das Ding ist, mein Kopf musste in dem Moment, warum ist da keine Polizei? Und sich dann Gründe denken. Und das ist schon mal nicht gut. Ich sollte mir nämlich gar nicht erst, ich sollte in dem Moment nicht mir irgendeine Frage stellen, sondern in der Emotion der Figur sein. Ja, ich hatte auch das Gefühl von, man wollte jetzt diesen Shot.
Ja.
Man wollte den Shot, dass sie da reinkommt, da alleine steht vor dem Fenster. Du, es können aber 100 Gründe sein, ne? War irgendwie ein Drehtag, gab irgendwo Probleme, der Bus mit den Extras ist liegen, also mit den KomparsInnen ist liegen geblieben. Die sind nicht aufgetaucht, muss man die Szene ohne die vier, fünf Leute in Polizeiuniform drehen. Man weiß es ja mal nicht, kann ja mal 100 Gründe haben.
Stimmt.
Aber mich hat es auch kurz rausgeworfen, ja. Ich weiß also dann mit dieser Folge, dass ich würde oder wollte da mit dir über Ton und Tonalität der Serie sprechen, weil so gut und genial ich das finde und richtig, diese dunkle, dunkle Seite von Vegas auch zu bespielen, weil das ja immer alles Glitz und Glamour angeblich sein soll. Aber auch da, ich, also kurz persönlich eingeschoben, ich war da und es ist überhaupt nicht Glitz und Glamour in diesen Casinos und Hotels. Es ist alles sehr traurig.
Das stimmt, aber findest du nicht auch, also ich war auch, ich war zweimal in Vegas und diese Stadt, der Strip macht schon was mit einem. Also.
Ja, aber es ist alles so überschein, ne, so vor allem nachts und wenn alle die Lichter an sind und dann ist das alles, tut es ja so an der Oberfläche, aber sobald du nur ein bisschen dahin, also nur eigentlich reintrittst in die Gebäude und diese allein schon furchtbar, furchtbaren Teppiche siehst, die das alles völlig entzaubern. Vielleicht ist es auch der Kontrast zwischen das, was man immer sieht in Filmen, zu, wenn man dann wirklich da drin steht. Also mir ging das so. Ich stand dann und dachte so, das ist ja alles fürchterlich traurig hier. Aber vielleicht ist auch meine persönliche Einschätzung. Ich fand es so super, dass das gemacht wurde und dass das die Serie sich davor nicht, dass sie davor nicht zurückgescheut hat. Trotzdem ist das eine, so irgendwas an dieser Tonalität oder diesem Moment ist nicht so richtig für mich getroffen und vielleicht liegt's daran, dass dann da eben nicht die Polizei drin war oder so. Also ich hatte so einen kurzen Moment von so, wow, okay. Und oder das Problem vielleicht auch noch, wie es dann, ja, also.
Ja. Verstehe ich.
Also die, das ist ja wirklich ein, zwei Minuten vor Ende der Folge. Und dann wird sie angerufen und soll, also kriegt einen Anruf und sie muss auf jeden Fall dann wieder zu Deborah. Und dann fällt in dem Moment ein, oh shit, ich habe ja letzte Nacht diese furchtbare Voice-Message hinterlassen und gekündigt. Und jetzt muss ich die loswerden. Das hat mich dann auch, glaube ich, wieder rausgerissen. Weil ich dachte, okay, du hast gerade ernsthaft einen Suizid gehabt und drehst es innerhalb von 30 Sekunden wieder auf den Comedy-Cliff. Und auf diesen Plot, also rein Handlungskliff, weil dieses, hier ist eine Handlung und das daraus folgt eine, also Aktion, Reaktion, was wir gerade schon hatten, das ist super, es ist aber auch sehr handlungslastig. Und ich glaube, da hatte ich dann ein Problem von, okay, aber Leute, wir haben jetzt hier 5 Folgen lang die ganze Zeit eine gewisse Comedy-Tonalität erzählt und plötzlich knallt ihr uns schonungslos und auch ohne Vorwarnung in jeglicher Form einen Suizid vor.
Ja, das stimmt.
Ich muss damit klarkommen und plötzlich drehen wir das Ganze nochmal für die letzten 30 Sekunden dieser Folge auch wieder auf den Comedy-Handlungskliff zurück. Und ja, du brauchst es, weil das ist Folge 5, also es ist halt die absolute Mitte der Staffel und du brauchst einen starken Zug, um in die zweite Hälfte zu gehen. Aber da hat es für mich geknirscht. Also ja, super für auch George und wie das alles gelaufen ist, aber ich finde es nicht ganz klug und sauber hin, also dann erzählt, nicht ganz in den Nuancen getroffen. Weiß ich, wie es dir da ging.
Ja, du hast völlig recht. Also ich fand auch diese Folge 5, wo George da Suizid begeht, die war sehr dark, ne? Also natürlich logischerweise zum Ende hin. Und das war schon. Das war vor allem auch nicht lustig. Und ja, du hast recht, ne, wie aus der Folge rausgegangen wird.
Das ist ein bisschen schnell dann. Ich finde das super, dass das passiert. Ich war auch in dem Moment da so, und dann ging es aber zu schnell. Und dann wurde zu schnell wieder das umgeschaltet auf Comedy. Und sonst ist es sehr gut balanciert, aber es ist natürlich auch im Sinne dessen, was erzählt wird, das Heftigste.
Ja, auf jeden Fall.
Auf der Tragödienseite. Und ich glaube, da haben sie es dann nicht ganz, nicht das Heftigste, das stimmt nicht, aber einfach eines der heftigeren Punkte. Und die anderen Aspekte, genau, also es gibt ja auch andere heftige Punkte oder tragische Momente. Und die sind, glaube ich, besser, das ist besser balanciert, glaube ich. Und hier fand ich es nicht so, also sehr so, okay, sehr so, ich nehme jetzt mal ruckelnd als das Gefühl, ich werde von der Comedy in die, also von der Komödie in die Tragödie geschmissen und dann wieder in die Komödie und not in a good way, sondern mehr in so einer, okay, das war nicht, da war ich jetzt nicht gut geführt.
Ja.
Ja.
Man muss der Fairness halber, glaube ich, auch sagen, dass es in Hex, also es gibt diesen Suizid von George, aber es gibt ja auch noch andere relativ krasse emotionale Momente. Also zum Ende der Staffel hin verstirbt Avas Vater an einem Schlaganfall. Deborah hat auch ihr Päckchen zu tragen. Das findet Ava heraus und wir, das Publikum mit ihr, dass Deborah in den 70ern die Chance gehabt hätte, die erste Anchorwoman, der erste weibliche Host einer Late-Night-Show zu werden. Das wäre natürlich ein mega Karriereschritt gewesen. Und dass daran ihre Ehe zerbrochen ist, schlicht und ergreifend aus Neid. Und dass ihre eigene Schwester die zweite Frau ihres Mannes geworden ist. Und das, was seit Jahrzehnten erzählt wird und auch von Deborah dann schlussendlich selbst, dass sie nämlich aus Rache das Haus ihres Ex-Manns niedergebrannt hätte, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Dass es im Grunde eine Legende ist, also ein böses Gerücht, was ihr Mann in die Welt gesetzt hat, um seine Frau, Ex-Frau, Deborah, als geistesgestört hinzustellen, als crazy woman. Und
Ich glaube, sie hat das als Joke erzählt. Sie sagt, dann hat sie irgendwo mal bei einem Stand-up-Abend so einen Offhand-Joke gemacht darüber, dass sie das Haus niedergebrannt hat. Und das hat halt total funktioniert. Und dann hat sie das immer weitergenommen. Also ich glaube, sie hat dieses Narrativ tatsächlich gewählt.
Ich dachte, ihr Mann hätte das quasi aus einer Bösartigkeit gesagt und dann hat sie irgendwann gesagt, mir glaubt ja eh keiner, mir glaubt ja eh niemand die Wahrheit, dann kann ich es mir auch zunutze machen, dann kann ich da auch selbst Jokes drüber erzählen.
Das stimmt, ja, das stimmt, aber sie hat den Joke selber gemacht.
Ah, okay.
Also in dem Fall, was jetzt das Feuer angeht, die ganze Tatsache, dass dann aber diese Late-Night-Show und dann ihr Erfolg da eben dazu geführt hat, dass er das nicht handeln konnte, das ja, aber der...
Also da gibt's ja einiges, was diese Figuren irgendwie durchmachen müssen.
Ja.
Und ich möchte mit dir über eine Nebenfigur sprechen, weil an der knabbere ich ein bisschen. Und das ist Marcus.
Interessant.
Marcus ist der COO, am Ende der Staffel der CEO.
Ja.
Das ist eigentlich die rechte Hand- und Hirnhälfte von Deborah. Und der ist ihr treu ergeben. Der macht das seit Jahren, Jahrzehnten. Und Marcus ist derjenige, der in Folge 9, glaube ich, also zum Ende der Staffel hin, herausbekommt, durch Zufall. Also das guckt's euch an, bis ich das jetzt erklärt habe, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber durch Zufall, über Bande gespielt, kriegt er raus, dass Ava gar nicht bei einem Arzttermin ist, sondern dass sie ein Jobinterview in Los Angeles hat und deswegen nicht in Vegas die Durchlaufprobe mit Deborah für die neue Show machen will. Und Marcus ruft daraufhin Jimmy an. Jimmy ist ja der Agent von beiden, von Ava und von Deborah. Und sagt ihm halt, dass Deborah sehr, sehr sauer ist und dass das nicht geht. Das ist alles gelogen, ne? Und Jimmy, ohne dass er es weiß, ist instrumentalisiert worden. Jimmy ruft daraufhin Deborah an und entschuldigt sich. Das hätte Ava niemals machen dürfen. Das ist ein No-Go. Und durch dieses Telefonat checkt Deborah erst, dass Ava gar nicht beim Arzt war, sondern ein Jobinterview hatte. Also Marcus spielt das ganz smart um Bande. Und ich frage mich gerade, also vielleicht ist dieser Moment auch an mir vorbeigegangen, aber warum ist Marcus so, Entschuldigung, excuse my French, so hinterfotzig? Also ist der neidisch, weil er quasi irgendwie nicht mehr die erste Geige in Deborahs Businessleben spielt? Also das ist ein richtig fieser Move. Im Rheinland sagt man, das ist eine fiese Möp.
Ja.
Und das kam für mich ein bisschen plötzlich. Habe ich was verpasst, Liebelein?
Ja, Liebelein, ich, also, vielleicht ein bisschen. Also, ich glaube, was vielleicht nicht ganz so deutlich geworden ist bis dahin, dass da auch eine Eifersucht und eine Verletzung hinterliegt, dass er merkt, dass er als die totale Vertrauensperson ersetzt wurde oder immer weiter wird durch Ava. Also auf so einer persönlichen Ebene, dann aber eben auch, sie steht ja für einen anderen Business-Entwurf. Also er will ja mit ihr ein Imperium aufbauen, er steht ja vor allem für die ganzen anderen, die Marke Debra Vance, ne? Er will eine Marke Debra Vance aufbauen. Und Ava kommt herein und sagt ja im Grunde so, lass doch alles sein und konzentriere dich mal wieder auf den Kern und fang noch mal, ne, geh noch mal nur an deine Kunst neu ran. So, das ist, er ist natürlich, sie ist natürlich auch eine Bedrohung auf allen Ebenen. Auf einer persönlichen Ebene, auf einer beruflichen Ebene und sie, kann halt sein, dass sie ihr sein Lebenswerk einreißt. Und dann der Streit, der diesem Telefonat vorausgeht, da sagt Deborah im Grunde, ich entscheide mich für Ava. Also für den Weg mit ihr.
Ja, okay, stimmt.
Weil er nochmal sagt, du musst nicht, Deborah, du musst ja jetzt hier nicht das neue Material machen. So. Und das kommt aus einer ganz tiefen Verletzung auf über mehrere Ebenen. Ich glaube, es ist nicht so klar gezeichnet, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Und deswegen kann das überraschend kommen. Also das ist sehr viel so unter der Hand. Ich glaube, man hätte noch ein bisschen mehr Momente haben müssen, in denen klar wird, der hat ein richtiges Problem mit ihr, weil er hilft ihr dann ja auch mit diesem Haus, ne? Also dass er einen Untermieter sucht für sie.
Ja, ja, genau.
Das ist der Kern daraus. Und ich verstehe da die Irritation, weil alles, was ich jetzt sage, ist nicht so richtig so groß, also so klar sichtbar, sondern sie hat zwischen den Zeilen gelesen und das hätte man klarer machen können, dass es zu diesem Moment kommt, dass er dann versucht, die beiden halt auseinander zu treiben in dem Moment. Ich finde aber schon auch ein bisschen, dass dann in Folgen 9 und 10, und das ist, kann man machen, sehr viel, okay, die eine Person macht das und die andere Person macht dann wieder das und dann macht diese Person wieder das. Also das war dann schon ein bisschen sehr lastig auf dieser Art von Erzählweise. Das kann man mögen und es ist auch unterhaltsam, aber hier mal eine Umdrehung weniger oder noch ein noch irgendwie.
Ah, ich mochte das. Ich mochte
ja,
das.
Ich sage, es ist einfach nur Geschmack. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, dass es jetzt über Markus auch noch kommt, ne? So ein bisschen. Der hätte auch funktioniert, glaube ich, ohne diesen einen Move. Ja. Aber war das das einzige Problem mit Markus? Was klang gerade erstmal größer als das?
Nee, also Markus ist eine Nebenfigur, die auch noch einen eigenen Plot hat. Also Markus ist homosexuell und hat auch da offensichtlich Issues. Das wird zumindest angerissen. Ich finde die Figur eigentlich eigentlich sympathisch. Bis, wie gesagt, auf diesen Move, dass er dann Ava da ans Messer liefert. Also für mich kam das, wie gesagt, überraschend und war sehr, sehr gemein. Dann gibt es ja auch noch andere Figuren. Ne? Die Mutter von Ava hat ja offensichtlich auch ein Päckchen zu tragen. Also ich finde das ganze Figurengefüge eigentlich smart gebaut. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Also ich finde diese Serie einfach wirklich, ich finde sie mit der ganzen, auch mit der ganzen Tragik und mit allem, worüber wir schon gesprochen haben, ich finde sie unterm Strich sehr gut. Ich fand den Piloten, ich glaube, das war mit einer der besten Piloten. Also Pilot nennt man die erste Folge einer neuen Staffel, einer neuen Serie. Der Pilot war sensationell gut. Also der hatte ein ganz hohes Tempo, weil das macht man sich vielleicht nicht so klar. Das ist gar nicht so leicht, zwei gleichberechtigte Hauptfiguren einzuführen. Und ja. Das macht dieser ja. Pilot wahnsinnig gut. Also wir sind zuerst bei Debra Vance. Es gibt auch die ersten anderthalb Minuten sind eine Plansequenz. Wir sehen Debra von hinten, wie sie auf der Bühne dieses riesigen Theatersaals in einem Casino in Las Vegas steht und frenetisch gefeiert wird. Und dann geht sie von der Bühne ab und die Kamera folgt immer am Rücken und geht da durch die Backstage-Räume, bis sie dann schließlich in ihrem Garderobenraum ankommt und dann in den Spiegel guckt. Und da im Spiegel sehen wir sie erstmals von vorne. Und die ersten, ich habe es mir aufgeschrieben, 6 Minuten gehören Debra. Und ab Minute 6 wird Ava eingeführt, die zweite Hauptfigur, die vor ihrem Agenten sitzt und der ihr eigentlich klar macht, deine Karriere ist durch diesen dämlichen Tweet, der ein totaler Rohrkrepierer war und völlig nach hinten losgegangen ist, deine Karriere ist vorbei, it's over. Und diese beiden Figuren clashen dann natürlich in der ersten Folge aufeinander und es ist völlig klar irgendwie, dass die eigentlich weder miteinander können noch miteinander wollen und ganz am Schluss finden sie dann doch zusammen als Paar wider Willen. Und es ist ein hohes Tempo, es ist gut erzählt, es macht, also mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Dieser Pilot war richtig, richtig gut, mein Empfinden.
Bin ich völlig bei dir, ich habe aufgeschrieben, Perfect Pilot, Fragezeichen. Ja,
genau. Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen jetzt, ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Umso mehr bin ich, muss ich noch mal Folge 10 sprechen. Mhm. Auch da war es hakelig für mich. Es ist immer noch, das ist hier total Kritik auf hohem Niveau, weil ja, insgesamt bin ich da bei dir, das ist eine hervorragende Serie.
Ja.
Ich fand die Folge 10 am unstimmigsten, nicht besonders rund erzählt. Mhm. Hattest du da, bevor ich meine ganzen Gründe nenne,
ja,
ging es dir da vielleicht ähnlich oder gar nicht? Bist du jetzt überrascht, dass ich das, dass ich über Folge 10 so sprechen möchte?
Nee, über Folge 10 wollte ich und will ich auch unbedingt mit dir sprechen. Aber ich finde sie gar nicht so hakelig, sondern ich hatte eher das Gefühl, in Folge 10 fließen ganz viele Plotstränge zusammen. Also ich habe mir aufgeschrieben, alle machen endlich das, was richtig ist. Also das ist irgendwie, Ava fährt endlich nach Hause, weil ihr Vater gestorben ist. Also der war, bis zu dieser Folge war der alive in, ja, dieser Serie und hätte sich auch gerne mit seiner Tochter getroffen. Der hatte nämlich schon mal einen Schlaganfall und sie muss, ne, das ist halt, ne, wenn man jung ist und Karriere machen will und auch einfach das Geld braucht. Also Ava hat ein Haus gekauft in Los Angeles, die hat Schulden bis unter den Scheitel, ne? Also muss man auch sagen, das ist eine existenzielle Not. Das ist ja nicht nur, ich will Fame und reich werden, sondern die braucht die Kohle. Und dann stirbt der Vater am zweiten Schlaganfall und Ava fährt endlich nach Hause, nachdem sie mit ihren Eltern immer nur telefoniert hat. Und man hat, also ich hatte das Gefühl, das ist richtig, verdammte Scheiße, es ist richtig, dass du jetzt nach Hause fährst. Schade, dass es zu spät ist, dass du deinen Vater nicht mehr lebend antriffst. Und Deborah hat ihre letzte Show in diesem Casino,
ja,
weil sie danach gecancelt wird. Und das ist die 2500. Und sie hat 2499 Shows gespielt mit ihrem alten Material, was immer funktioniert hat. Und Ava war ja diejenige, die ihr gesagt hat, Mensch, denk doch mal neu, denk doch mal anders, du kannst doch so viel mehr.
Ja.
Und sie traut sich. Also zuerst wollte sie es nicht. Ne? Man macht das, was man kann, wo man weiß, dass es funktioniert. Und sie traut sich. Und sie erzählt an diesem Abend bei ihrer letzten Show auf dieser Bühne, erzählt sie auch die Wahrheit über das Haus, was sie nicht abgebrannt hat, über das, was sie wirklich bewegt, über ihre Karriere und das New Material. Und da habe ich auch gedacht, ja, Mann, das ist richtig. Das fühlt sich richtig an, dass du dich das traust. So.
Ja.
Und es kommt ja dann auch noch zu einer Ohrfeige, muss man auch dazu sagen. Das war ja auch so ein Moment. Also Deborah ohrfeigt Ava und dann finden die aber trotzdem in dieser Folge wieder zusammen, weil Deborahs sich nicht nehmen lässt, auf die Beerdigung zu gehen, auf die Trauerfeier und da einen sehr tollen Moment hat, wie ich finde. Mhm. Und dann kommt es zu einer Aussprache zwischen Deborah und Ava und die finden wieder zusammen. Und was ich mega gut fand, ist, dass Deborah, ne, dann auch sagt, also Ava war ja nicht bei der letzten Show und Ava fragt, wie ist es denn gelaufen? Und Deborah sagt, ja, ich habe das New Material gespielt. Und es hat nicht so gut funktioniert. Ein paar Sachen haben funktioniert, aber ganz viel auch einfach nicht.
Ja.
Und das finde ich total gut, weil es wäre kitschig gewesen, wenn man sagt, ja, New Material, ja, absolut, das rockt ja mega.
Ja.
Nein, das ist auch ein Scheitern.
Ja.
Das ist ein Scheitern, dass Deborah sagt, ganz, ganz viel hat nicht funktioniert, aber ein paar Sachen schon. Und wir müssen daran weiterarbeiten. Lass uns zusammen weiterarbeiten. Und die raufen sich wieder zusammen.
Ja.
Und ich gehe mit einem guten Gefühl in die letzten 10 Sekunden dieser Staffel und dann kommt die Info, der Bumerang, über den ich eben sprach, diese E-Mail, die Ava davor aus Rache an diese britischen Serienmacher geschickt hat.
Ja.
Und das wird jetzt quasi der Bumerang. Und also ich fand diese Folge 10, für mein Empfinden hat die ganz viel richtig gemacht. Also da sind ganz viele Wege quasi haben sich wieder gekreuzt und haben zusammengefunden und es endet mit einem fantastischen Cliff. Und ich fand es sehr emotional und ja, Folge 10 habe ich ein Tränchen verdrückt und ich fand Folge 10 eigentlich sehr gut. Und jetzt bin ich umso gespannter, warum du Folge 10 nicht so gut findest.
Das finde ich super.
Tell me, please.
Dass du das alles aufgelistet hast, was völlig korrekt ist. Das ist alles sehr gut. Und ich habe an all den Punkten aber auch Probleme.
Okay.
So. Also erstmal habe ich ein Problem mit der Ohrfeige. Also per se kein Problem damit, dass die passiert. Ein Problem damit, dass das mal eben so dann weggewischt wird. Da hat ein Mensch einen Menschen geschlagen. Und die sagt dann am Ende, du kannst heute nicht ohrfeigen. Nee, ist okay, ich komme jetzt mit dir auf Tour. Well, finde ich schwierig.
Aber Debra dass man hat sich so entschuldigt und hat eingesehen, es dass es falsch war. Sie kann die Ohrfeige ja nicht, sie kann ja nicht in der Zeit zurückreisen und die ungeschehen machen.
Nein, aber ich finde es schwierig, dass es so einfach ist für Ava zu sagen, die Frau hat mich körperlich versehrt, die hat mich verdammt nochmal geschlagen. Ich sage einfach, kannst du nicht nochmal sagen. Debra sagt, ja, ich weiß, es tut mir leid, and that's it. Also, wenn in der zweiten Staffel das nicht irgendwie nochmal ernster genommen wird, dass es hier um körperliche Gewalt ging zwischen einer Chefin und einer Angestellten, finde ich es zu verharmlosend. Ich hatte das Gefühl, man muss Debra jetzt was so Schlimmes geben, dass das von jetzt auf gleich Ava von ihrem Learning, ich verkaufe hier nicht mein Insiderwissen über Debra an diese britische Showrunner, dass sie da doch noch mal hinkippt. Für mich war das zugebaut. Man brauchte was Hartes, Schlimmes, damit sie das macht. Da würde ich noch kurz sagen, okay, soweit. Dann das hinten mit kurz so, wir reden da 3 Minuten drüber und es ist alles wieder gut. Ja, nee, du kannst nicht beides haben. Du kannst es nicht so krass heftig machen, damit du diese heftige Gegenreaktion bekommst, ganz ernst genommen. Und dann wird das Ganze in 15 Sekunden, das war nicht in Ordnung, ja, weiß ich auch, tut mir leid, ja, okay, nee, alles klar, ich komme mit dir auf Tour.
Moment.
So war das für mich in der Wahrnehmung.
Okay, also ich möchte klarstellen, natürlich ist es völlig falsch, einen anderen Menschen zu ohrfeigen. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. So.
Das habe ich auch nicht so von dir verstanden, ist klar. Ja.
Okay, gut. Aber es ist ja nicht nur, die reden da 3 Minuten miteinander. Debra sagt, das war falsch, ich mach's nicht mehr, es kommt nie wieder vor, Entschuldigung. Und Ava nimmt das an. Also ich würde ja diese ganze Sequenz davor noch als Akt der Entschuldigung, als Handlung der Entschuldigung dazu nehmen. Also die war ja auch nicht eingeladen auf diese Trauerfeier, auf die Beerdigung, ne? Also Debra fährt da von sich aus hin. Und da gibt's, habe ich ja gerade gesagt, einen, wie ich finde, ganz tollen Moment, wo sie so ein bisschen der Icebreaker ist, weil niemand über den Verstorbenen, also
richtig, ja.
Keiner traut sich, ne? Als irgendjemand sagt, hat jemand noch was zu sagen? Und dann steht Debra halt auf und sagt, mein Gott, so kann man das nicht machen. Die Leute sind ja überfordert und ist da so der Icebreaker und spricht dann konkret Leute an. Sie, Sir, woher kannten Sie denn den Verstorbenen? Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Und auf einmal wird da auch gelacht und ich meine nicht pietätlos gelacht, sondern aus einer Emotion heraus, dass man sich Anekdoten über den Verstorbenen erzählt. Und ach, mir wurde da so warm ums Herz. Und das sagt ja Ava auch, dass sie sagt, Mensch, du hast meine Mutter zum Lachen gebracht in dieser schweren Stunde. Und also das ordne ich alles ein mit in dieses Debra entschuldigt sich für diese Ohrfeige, die aus einem Affekt heraus passiert ist. Und nochmal, es ist natürlich überhaupt nicht richtig. Aber ich habe das nicht verstanden mit, die reden dann 3 Minuten und dann ist gut, Schwamm drüber. So ist nicht. Also so habe ich das nicht empfunden.
Also erstmal, ich habe das eigentlich alles davor gesehen als Entschuldigung dafür, dass sie ihr unterstellt hat, dass es gelogen ist. Und Entschuldigung, das ist ja wohl das Minimum, dass sie jetzt bei der Beerdigung auftaucht. Also das ist für mich noch nicht mal die Entschuldigung. Also das ist ja jetzt wohl das absolute Minimum, was sie machen sollte. Für die komplette Unterstellung, dass sie ihren Vater als Lüge ins, also das hat sie ja unterstellt, dass sie den Vater als Lüge ins Feld führt. Das heißt, für mich ist das, es gibt noch so viel anderes zum Entschuldigen, dass ich das nicht nur auf die Ohrfeige gemünzt habe. Und
okay.
Ich hatte halt so das Gefühl von Backpulver, sagen wir dazu, wenn man das schmeckt, wenn man merkt, da wurde jetzt was gebaut, damit es so wird. Und das hatte ich halt, da hatte ich halt das Gefühl bei der Ohrfeige. Ich habe die Ohrfeige nicht geglaubt auch. Für mich war das eins zu viel. Ich habe nicht wirklich geglaubt, dass sie ihr jetzt eine Runde
hat. Fair enough. Ah, okay,
ich auch nicht. Und dann hatte ich halt das Gefühl, okay, warum, das ist jetzt, what? Und ich habe es jetzt zweimal gesehen. Beim ersten Mal, ich habe mich dann beim zweiten Mal gucken an meine erste Reaktion erinnert, dass ich dachte, das so, hä? Was ist das denn jetzt? Ja, na klar, geht sie jetzt auch. Und als sie dann eben an dieser Slot-Machine sitzt, in Vegas am Flughafen, weil natürlich kannst du auch am Flughafen in Vegas noch dein Geld verspielen, macht sie den Anruf und ich so, ah, deshalb. Ich habe gerade diese Ohrfeige sehen müssen, damit sie jetzt doch noch ihre ganzen Insider-Infos verkauft. Und da hatte ich das Gefühl von, das ist mir jetzt zugebaut, das ist zugewollt, um halt diese, ne, weil man brauchte quasi eine heftige Aktion, damit wiederum ihre Reaktion begründet ist. Und dann ist es mir halt zu einfach hinten ab, nicht ernst genug genommen, weißt du? Das kann halt auch oft passieren. Also vielleicht ist es aber auch nur, aber du kennst es ja, dass es schon passieren kann, dass man, weil man die Handlung irgendwo hinhaben will, spürt man dann hinterher, dass die Handlung da halt hingehen sollte. Und deswegen machen die Figuren das dann. Aber ich kauf's nicht wirklich aus der Figur raus. Und das war für mich die Ohrfeige. Und deswegen fand ich es dann hinten raus halt auch zu wenig. Oder vielleicht hängt es aber auch zusammen, weil eigentlich die Ohrfeige per se schon too much war. Und ich finde auch nicht, dass das irgendwie vorgebaut ist mit sie überfährt fast Kathy. Da habe ich nämlich eigentlich auch ein Fragezeichen dran. Die Schwester kommt einmal, taucht einmal auf, sie überfährt die fast, man sieht auch nicht, was sie miteinander sprechen und dann kommt es nicht nochmal in Staffel 1. Das fand ich auch schwierig. Also ich erwarte auf jeden Fall, dass es in Staffel 2 natürlich noch mehr auftaucht, aber wenn du das so prominent fährst und dann noch so viele Fragezeichen daran lässt und wenn du das ernst nehmen willst, dass sie ihre Schwester fast überfährt, auch da wieder hatte ich nicht das Gefühl, dass das wirklich ernst genommen wird, weil es dann auch nicht nochmal auftaucht. Also da hatte ich das Gefühl von, der Faden wird am Ende nicht so aufgelöst. Und dann, als ich die Ohrfeige gesehen habe, habe ich mich gefragt, hat man dieses, wir packen mal in die Mitte der Staffel, dass sie fast ihre Schwester überfährt, damit die Ohrfeige hinten nicht zu überraschen kommt. Weißt du, was ich meine? Okay. Also ich hatte dann dieses Gefühl von, oh, also oder vielleicht ist es aber auch nur mein Writer-Kopf, der dann, also vielleicht sind dann auch die Antennen zu fein eingestellt. Ich weiß es nicht. Also vielleicht kann man total sagen, sagst du jetzt auch so, ich habe total geglaubt, dass sie ihre Schwester fast überfährt. Und ich habe auch die Ohrfeige geglaubt. Aber du hast ja gerade gesagt, eigentlich ist sie schon eins, also kam sie dir auch schon ein bisschen viel vor. Und das ist jetzt ja auch alles interessant, weil alles, was ich sage, ist sozusagen nicht quantifizierbar, ne? Also das kannst du jetzt nicht quantifizieren. Kann sich per se sagen, es gibt die und die dramaturgische Regel und deswegen sollte das nicht passieren. Nee.
Ja, dass sie ihre Schwester beinahe überfährt. Also ich fand, das zahlte schon auch auf das Comedy-Konto ein, ne? Weil also Ava sitzt ja auf dem Beifahrersitz und ist ja völlig schockiert. Also der fällt ja alles aus dem Gesicht und das sagt sie dann auch. Und Deborah sagt dann so, ich wusste, dass die zur Seite springt. Fair enough, ich musste lachen. Ja, also das ist irgendwie, also wollte sie wirklich überfahren? Also ist kein cooler Move, mit dem Auto mit Vollgas auf jemanden zuzubrausen. Auch da gibt es keine zwei Meinungen zu, dass das falsch ist. Aber das ist ja schon hier noch eine Comedy-Serie. Und wie gesagt, als Deborah sagt, ich wusste, dass die zur Seite springt, hatte sie mich irgendwie.
Total, aber es ist interessant, weil, also, das ist ja auch ein Mittel, das wir schon jetzt ein paar Mal hatten im Podcast. Wirkung vor Logik oder Wirkung vor Glaubwürdigkeit oder, das ist total legitim. Wir hatten das beim Thriller, ja. Wir hatten das im Liebesfilm, ja. Und wir haben es jetzt hier in der Comedy, also da, wo Genre ist. Und vielleicht ist das jetzt auch wirklich das wiederkehrende Motiv von dir und mir. Ich sitze da immer und bin so, ich will das nicht. Das glaube ich nicht. Ich bin da nicht
und
so.
Und ich sag, ja, hey, ich bin gut unterhalten.
Das stimmt. Wobei beim Liebesfilm war es ja andersrum. Da war ich ja total fein damit.
Das stimmt.
Also,
das stimmt.
Vielleicht ist es jetzt, all das ist natürlich auch wieder beschwert auf hohem Niveau. Und natürlich war ich auch gut unterhalten in den Punkten. Ich fand es halt in Folge 10 dann ein bisschen schwieriger, weil du dann nämlich eben so auf dem Tragödienterrain bist. Und ich glaube, weil halt dann auch diese Ohrfeige im Rahmen der Tragödie, also der Vater ist gestorben, verhandelt wird, dann nimmst du das auch ernst. Und dann ist es aber nicht genug, finde ich, ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch, du nimmst es, weil diese Ohrfeige nicht so klar in das Comedy-Terrain ist wie, überfällt jetzt ihre Schwester, ne? So, vielleicht das noch eher unter dem Aspekt, sondern eben auf dem Tragödienteil der Serie fußt, dann ist es nicht genug.
Also ich verstehe dich, ne? Also bitte versteh mich richtig. Ich verstehe dich. Aber ich überlege gerade, wenn wir diese Diskussion quasi beim Plotten dieser Serie gehabt hätten, dann hätte ich gesagt, ah, Lisa, ich verstehe dich, aber wir wollen ja nun mal eine Comedy-Serie erzählen und keine Tragödie in 10 Folgen. Also, dass man irgendwie sagt, komm, wir müssen jetzt aber auch mal die Kurve wieder kratzen. Ich bin völlig bei dir, die Folge 5, wo George aus dem Fenster gesprungen ist, ne, wie du es vorhin sehr richtig und nachvollziehbar analysiert hast. Also, da war irgendwie der Move, wir müssen aber lustig aus der Folge rausgehen. Der war vielleicht wirklich ein bisschen harsch. Aber ich hatte jetzt, wie gesagt, mit Folge 10 nicht so das Problem, weil ich finde, die haben das verhandelt. Deborah entschuldigt sich, Ava nimmt die Entschuldigung an, die wollen gemeinsam in eine schöne Zukunft starten und dann kommt dieser Mega-Cliff am Ende von Folge 10 und also mich hatten sie damit. Für mich war das okay genug abgehandelt. Oh Gott, was sagt das jetzt über mich? Weiß nicht, aber es ist ja auch Fiktion. Es ist ja Fiktion.
Nee, du hast ja alles richtig. Es ist alles im Sinne des Genres und Comedy und du kannst da auch viel eben, das ist auch absolut nachvollziehbar. Ich bin mir einfach gar nicht sicher, ob man für die Figur Ava mit dem Tod des Vaters die richtige Klimax gesetzt hat in dieser Serie. Ist das eigentlich wirklich das Schlimmste für uns? Also jetzt, das klingt jetzt harsch, ne? Natürlich, das Sterben des Vaters ist immer furchtbar. Aber ist es für die Figur, so wie sie erzählt, ist wirklich das Schlimmste, was zu ihr, also, oder auch die größte Angst, die wahr wird, ne? Also, so eine Deborah, die da steht und jetzt quasi nochmal springt und ihre Sicherheit fallen lässt und zeigt, wer sie wirklich ist, das ist total sauber und klar und ja, okay, für die ist dieser Moment, ne, das ist, die springt jetzt sozusagen. Ist es wirklich der Vater? Also, das ist nicht so
aber
richtig.
Aber was sonst? Weil, also ganz ehrlich, wenn man jetzt gesagt hätte, Ava ist karriereorientiert, die will irgendwie durchstarten. Wenn das irgend so eine berufliche Nummer gewesen wäre, hätten wir hier gesessen und ich hätte gesagt, boah, das finde ich so krass, das ist so unemotional. Also, ich finde, für einen Mitzwanziger, also quasi für eine Figur, die noch nicht selber eine Familie gegründet hat, ist doch der Verlust eines Elternteils der größt anzunehmende Schreckensmoment im Leben, oder? Was soll denn größer sein?
Generell ja. Aber was ich von der Figur sehe, irgendwas daran stimmt nicht ganz für mich. Ich weiß nicht, so wie Ava jetzt gebaut ist, auch keine andere Antwort. Ich glaube, dass man es anders hätte bauen müssen von vornherein. Weil bei Deborah ist ja völlig klar, was sie verliert, ne? Also es ist völlig klar, dass das Ungewisse und sie weiß nicht genau, also sie weiß schon ungefähr, was das Gute daran ist, aber sie verliert ja eine ganze Karriere von 40 Jahren, die sie aufgebaut hat. Und bei Ava hast du nicht so richtig, das ist mir auf so einer grundsätzlich fundamentalen Ebene schlimm, aber nicht konkret für die Figur, weißt du? Wenn in dem Moment, in dem der Fall wird, denkst du nicht so, oh Gott, ja, und jetzt bedeutet das, weiß ich nicht, also so, oh Gott, vielleicht hätte sie es, das stimmt jetzt natürlich gar nicht, aber sie es verhindern können oder sie hätte doch da bleiben sollen und wofür waren jetzt die letzten 3 Monate, in denen sie dann eben doch nicht zu Hause war, sondern das Ding mit Deborah gemacht hat, war es das wirklich wert? So irgendwie, so mal eben jetzt aus dem Stand löst man natürlich nicht so ein fundamentales Thema, so eine Grundführung nach Figur, wenn man eine ganze Serie. Klar, also das muss man auch sagen, es ist ja ein Beruf, den wir machen. Und wenn man mal eben so aus dem Stand solche Lösungen finden könnte, dann wäre es kein Beruf.
Richtig. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen.
Ja, so. Und vor allem würden wir nur brillante, tolle Serien haben und alles würde immer funktionieren. Also es ist auch einfach auf einer hohen Ebene. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es geht sehr schnell alles in der 10. Oh, okay, neue Show. Oh, neues Material. Oh, hat nicht funktioniert. Ah, going on tour. Oh,
die
okay,
viel
Vater
zu
tot.
In der 10.
Oh, ja, so. Und ich war so ein bisschen so. Ja. Hätte man vielleicht 11 draus machen sollen? Wow. So. Das passiert halt auch schon mal. Das ist dann alles. Das ist dann nicht, das Tempo sollte nochmal angezogen werden in der 10, sondern zu viel wurde verhandelt auf zu kurzem Boden. Natürlich habe ich jetzt trotzdem die Frage, wie zur Hölle kommt sie da jetzt wieder raus? Weil sie kann jetzt ja nicht wieder eine Sprachnachricht löschen, ne? Also diese E-Mail ist jetzt ja raus und überall. Also wie geht's damit weiter? Und das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn nicht offensichtlich ist, wie das gelöst werden soll. Also man nennt es auch to write yourself into a corner.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Also im besten, also es kann gut sein, dass die genialen Creator, diese drei DrehbuchautorInnen, schon wussten, als sie diesen Cliff gesetzt haben, wie Ava da wieder rauskommt. Es ist aber auch möglich, dass sie das nicht wissen. Also das zum Beispiel bei Breaking Bad gibt es ganz oft, also das hat hinterher der Showrunner erzählt, ganz oft der Moment, wo sie sich eben in eine Ecke geschrieben haben und noch keine Ahnung hatten, wie jetzt Walter White aus dieser Situation wieder rauskommt. So, und das würde mich jetzt persönlich interessieren, ob sie schon wussten beim Setzen dieses Cliff in der 1, wie zur Hölle sie da wieder rauskommen oder nicht. Beides ist möglich.
Ich will sowieso wissen, wie es weitergeht. Also das auf jeden Fall.
Ja, ich würde doch auch sagen, Anne, wenn du nichts mehr hast jetzt zu Staffel 1, lass uns weiter gucken.
Ja,
lass uns Staffel 2 gucken gerne. Und in 14 Tagen darüber reden.
Sehr gerne.
Ja?
Oh, I love it. Sehr gut. Und sagen wir mal so, wir haben ja beide Staffel 2 noch nicht geguckt. Also
ja.
Für uns ist es beides dann neu. Und alles, was du gerade gesagt hast, völlig richtig. Und ich erwarte in der ersten Folge der zweiten Staffel eine brillante Lösung für das Problem, in dem Ava sich jetzt befindet. Oder vielleicht muss das auch gar nicht in Folge 1 gelöst werden. Vielleicht ist das irgendwas, was wie ein Damoklesschwert die ganze zweite Staffel über ihr hängt. Und
auch das,
ne, wir uns die ganzen Folgen der zweiten Staffel fragen, oh mein Gott, wann explodiert diese Bombe?
Ja.
Aber was auf keinen Fall geht, da glaube ich aber auch nicht ernsthaft dran, aber was auf keinen Fall ginge, ist, dass dieser Cliff der ersten Staffel in der zweiten keine Rolle mehr spielt.
Nein, also, nein, also das geht
also
nicht.
Also nach dem Motto, es war alles nur ein Traum oder es war ein Versehen oder keine Ahnung. Ne? Also das geht auf gar keinen Fall, aber davon gehe ich auch wirklich nicht aus. Das wäre sehr enttäuschend und das haben wir nicht verdient.
Aber jetzt bin ich natürlich umso gespannter zu schauen und freue mich in 2 Wochen wieder mit dir darüber zu sprechen, beziehungsweise ihr werdet es in 2 Wochen hören.
Ich mich auch.
Und danke, dass ihr wieder dabei wart.
Ja.
Und es bleibt nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund.
Heiter weiter. Bis in 2 Wochen. Tschüss.